Also, der Glaube, der Berge versetzt. Unser Thema fürs Wochenende. Und jetzt muss ich zwei Teile in einem zusammenfassen. Schauen wir mal, wie das geht. Ich rede schnell, wenn er nicht nachkommt, dann Hand heben, dann werde ich mich wiederholen. Schlag bitte mit mir auf Matthäus 17, ab Vers 14. Vater, hilf uns, gib uns deinen Geist der Offenbarung und Weisheit, dass wir dich erkennen können, dass wir dich hören können mit offenen Ohren, mit Ohren, die hören, mit Herzen, die sehen, öffne die Augen unseren Herzen, dass wir etwas tiefer in deinem Wort schauen können, Vater. Herr, wir haben satt, oberflächlich zu leben. Wir wollen in die Tiefe mit dir und ich weiß, dass du auch mit uns in die Tiefe gehen willst, Herr. Halleluja. Danke, Vater, in Jesu Namen. Matthäus 17, ab Vers 14. Nun, ein bisschen Zusammenhang, Kontext. Petrus, Johannes, Jesus sind gerade von dem Berg der Verklärung runtergekommen. Okay, die sind jetzt gerade runtergekommen. Petrus und Johannes haben Jesus gesehen, verwandelt. Die haben ihn in seiner Herrlichkeit gesehen. Der hat ein bisschen mit Mose und Elias geratscht. Petrus wollte gleich ein paar Hütten bauen. Die wollten gleich so eine Almhütte haben. Haben gemeint, ja, das wäre ja gut, können wir einen Wallfahrtsort machen nachher. Auf jeden Fall hatten sie eine ziemlich starke, übernatürliche Erfahrung mit Jesus gerade gemacht gehabt. Mittlerweile waren die anderen Jüngern unten und das war jetzt die Situation, die sie gefunden haben, als sie wieder runterkamen. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach, O, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Und ich betone ganz bewusst diese, wie lange soll ich mit euch sein? Bring ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der böse Geist fuhr aus von ihm und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, hebt dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und hier verborgen sind einige ganz tolle Kerne der Wahrheit Gottes. Und mit Gottes Hilfe hoffe ich, dass wir einiges von diesen ans Licht bringen können und dass wir sie erkennen dürfen. Erstens mal kam diese mächtige Aussage Jesu, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Das ist eine absolute Kraftstatement, oder? Nur wie ein Senfkorn. Wie groß ist ein Senfkorn? Das kleinste Samen, den es gibt, gell? Es kam als Antwort eine offensichtliche Glaubensniederlage. Ich habe eine Frage für euch, die ich gerne stelle. Wie viel Glauben wäre notwendig, deiner Meinung nach, um ein für alle Mal Sünde, Tod und Teufel zu besiegen? Wie viel Glaube ist dazu notwendig? Den Teufel komplett zu besiegen, der Tod komplett zu besiegen, die Sünde. Wie viel Glaube ist dazu notwendig? Mehr als ein Simpel. Was ist passiert, als du Jesus als deinen Heiland aufgenommen hast? da hast du ein für alle Mal Sünde, Tod und der Teufel besiegt. Amen. Wie viel Glauben war dazu notwendig? Wie viel Glaube ist notwendig, um zu wissen, dass morgen die Sonne aufgeht? Das ist eine universelle Naturgesetz Gottes, die er gestellt hat. Die Gesetz Gottes, das heißt, du musst wieder geboren werden. Du musst meinen Sohn aufnehmen. Du musst erkennen, dass ich ihm gesandt habe. Du musst das aufnehmen und sagen, Jesus, ich will dich als mein Herr und Heiland aufnehmen. Das ist alles. Wenn du das schon hinter dir hast, hast du genug Glauben. Da hast du ja genug Glauben. Hast ja schon alles gemacht. Jetzt, es ist ja selbstverständlich, dass du jetzt in dem Reich Gottes wandelst. Es ist selbstverständlich als Jünger Jesu, dass du seine Werke tust. Es ist selbstverständlich. Also für seinen Jüngern zu der Zeitpunkt war das nicht so selbstverständlich. Obwohl er sagte, wie hat es gesagt? Oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wow. Weißt du, in Krimiserien, ich weiß, ihr schaut keinen Fernseher, seid Heilige. Aber wenn du mal eine Krimiserie angeschaut hättest, dann hättest du vielleicht dieses hören können, wenn du jetzt eine Lösung finden oder wenn den Täter finden willst, dann folge das Geld nach. Hast du das schon mal gehört? In unserem Fall heißt es, folge dem Glaubenfluss nach. Jetzt wollen wir diesen Glaubenfluss nachfolgen und schauen, was dabei rauskommt. Das ist ganz, ganz interessant. Also erstens mal von Seiten der Hilfesuchende. Ja, wir haben zwei Richtungen, wo der Glaube kommt. Von den Jüngern, die diese Wundertat eigentlich hätte machen müssen, und von derjenige, der Hilfe sucht. Wie oft hat Jesus gesagt, dein Glaube hat dich geholfen? Bei den Blinden hat er das gesagt, dein Glaube hat dich geholfen. Bei die Frau mit dem Blutfluss, sie hat gesagt, Tochter, dein Glaube hat dich heil gemacht. Also dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube, mein Glaube, bumm. Da hat es irgendetwas ist geknallt und es hat dann gepasst. Wir haben jetzt gerade so eine Situation gehabt. Halleluja. Mein Glaube, dein Glaube, bam, da kam der Herr und seine Herrlichkeit war da und er fing an zu wirken. Es ist alltäglich, so wie die Sonne aufgeht jeden Tag. Es ist selbstverständlich. Es ist unser Alltag, es ist unser Vorrecht als Kinder Gottes. Okay, schauen wir mal, das Problem. Von Seiten der Hilfesuchende, der Vater. Erstmal Schuldverschiebung. Der kam erstmal mit Schuldverschiebung, ganz typisch. Wir machen das natürlich nicht, aber manche. Ich habe ihn, meinen Sohn, zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Irgendwie, der Vater ist zu Jesus gekommen, ganz offensichtlich. Er wollte, dass Jesus für seinen Sohn betete. Ihr seid hier, oder oft ist es so, wenn ihr danach ja für Gebet kommt, kommt ihr zu mir, weil ihr meint, ich bin irgendwas Besonderes und ihr wollt nicht zu den Armen, die Gebetsteams bilden, denn naja, ich bin der Mann Gottes, der Kraft der Stunde und so. Aber er war davon überzeugt, dass Jesus seinen Sohn heilen konnte, aber Jesus war gerade nicht da. Okay. Dann hat der Vater gesagt, naja, schauen wir mal, wie es wirkt mit den Jüngern halt. Probieren wir mal und schauen, was da passiert. Seht ihr schon, wo sein Glaube geht? Sagt er, na, schauen wir mal, Jesus ist nicht da, aber mei, wir haben den langen Weg schon hinter uns. Na, es kann nicht schaden. Lassen wir mal für uns beten. Wie oft gehst du mit so einer Einstellung in eine Gebetssituation hinein? Das ist einfach menschlich, okay? Jesus antwortete den Mann, der kennt uns so gut. Ich meine, du kannst dich nicht vor Jesus verbergen, das tut mir leid. Du kannst es versuchen, aber ich schlage vor, vergeude deine Zeit nicht. Der spricht zu diesem Mann, aber der spricht stellvertretend zu ihm, als stellvertretend für ein ganzes Geschlecht, ein ganzes Volk. Sagt, oh du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Hey, ich bin nur ein Vater. Ich bin nur der Papa. Aber Jesus sprach zu einem ganzen Volk. Du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Wie lang soll ich bei euch sein? Ich fahre morgen nach dem Mittagessen wieder nach Hause. So lange bin ich noch bei euch. Also mach schnell. Versteht ihr? Jesus sagte, wie lange werde ich bei euch sein? Und wie lange soll ich euch erdulden? Er hätte mit anderen Worten sagen können, die, die mir nachfolgen, sprechen in meinem Namen und mit meiner Autorität. Also wenn du deinen Glauben in denen investierst, erhältst du das Gleiche, was du eigentlich von mir erhältst oder erhalten würdest. Das ist interessant. Er erwartete schon dann, dass seine Jünger in einer geistlichen Autorität handelten. Habt ihr noch diese Situation im Sinne, wo Jesus im Boot schlief und der Sturm kam und die Wellen erhoben sich und diese professionellen Fischermänner, die hatten so viel Angst, dass sie ihn auferweckt haben und Herr, ist es dir wurscht, dass wir sterben? Die hatten so viel Angst vor diesem Sturm. Und Jesus, der schlief im Boot, ganz gelassen, in Armen seines Vaters, so gekuschelt und geschaukelt von den Wellen. Und er stand auf und sagt, oh, ihr Kleingläubigen, Sturm, sei still. Als ob sie es hätte machen sollen. Eigentlich hätten sie es machen können. Aber die haben es nicht kapiert. Sie waren mit ihrem Meister. Es reicht, wenn ein Lehrling so wie sein Meister ist. Ein Jünger so wie seine Meister. Und als sie mit Jesus waren, hatten sie seine Autorität. Und er hat von ihnen erwartet, dass sie auf diese übernatürliche Art und Weise gingen. Wow. Wie viel mehr kann er das von uns erwarten, die wir wiedergeboren sind? Nicht mehr von dieser Welt. Gesalbt und gesandt von ihm, so wie er von seinem Vater gesandt wurde. In die Parallelstelle in Lukas, das war interessant für mich. Ich lese das mal vor aus Lukas 9, die Verse 41 bis 44. Da antwortete Jesus und sprach, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Bring deinem Sohn her. Und als er zu ihm kam, riss ihm der böse Geist und zerrte ihn. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihm seinen Vater wieder. Und sie entsetzten sich alle, ich mag das Wort nicht auf Deutsch, das ist die Luther-Übersetzung, und sie entsetzten sich. Die waren alle erstaunt. Die waren überwältigt. Amen. Entsetzt ist für mich eine negative Hauch in unserem heutigen Gebrauch. Aber die waren einfach erstaunt und überwältigt über die Herrlichkeit Gottes. Als sie sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern, lasst die Worte in eure Ohren dringen. Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Das heißt, wenn er sagt in den vorherigen, wie lange werde ich bei euch sein? Das war sehr dringlich, diese Frage. Denn hier in Lukas erfahren wir, dass er bereits seinen Jüngern sagte, es wird nicht allzu lange dauern und ich werde überliefert werden in den Händen der Menschen. Also das war eine echte, dringliche Situation. wo er sagte, Leute, ihr müsst es jetzt langsam kapieren, ich habe nicht sehr viel Zeit mehr mit dir oder mit euch. Er stellte die Tatsache, dass er nicht nur seine 12 Jünger, sondern auch andere seine Nachfolger in Vollmacht handeln konnten. Auch wenn er selbst nicht dabei war. Und das ist ein unmissverständlicher Beweis. Das ist die Geschichte in Lukas 10. Und ich lese die Verse 1 bis 3 erstmal. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und die waren sofort Antwort auf sein Gebet. Also der bete für Arbeiter und dann sandte er sie. Also sie waren Antwort auf dieses Gebet. Geh hin, sagt er, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Okay, ein bisschen beunruhigend. Okay, Herr, jetzt gehen wir ohne dich, nur mit meinem einen Kumpel, also nur zu zweit. Und er sagte sogar, nimm nichts mit. Also kein Geld, keine extra Tasche und geh hin und schau einfach mal, was passiert. Wenn du in einem Haus willkommen geheißen bist, dann bleib da und so weiter und so fort. Das ist in Lukas 10, 8 bis 9. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Okay, gut, Herr. Also wir haben dich schon beobachtet, wie du das alles machst. Du hast ja Kranken geheilt, du hast einige Sachen gemacht, die wir beobachten konnten. Und jetzt sagt er, geh einfach und ess, was vor dir gesetzt ist, heilt die Kranken und sag ihnen, Gottes Reich ist dir nahe herbeigekommen. Okay, machen wir. Komm, Klausi, geh mal. Geh mal oben. Oder wie das auch heißt auf der Bayerische. Und dann in Lukas 10, 17 bis 20, die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Also die hatten Erfolg. Die haben es ja machen können. Auf Jesu Wort hin. Jesus hat ihnen gesagt, was sie zu tun hatten. Die sind gegangen und die haben es getan. Er sagte nur, heil die Kranken. Und die kamen zurück und sagen, auch die Dämonen sind uns untertan. Also so in dem Zug, wo sie Kranken heilten, haben sie Dämonen auch konfrontiert und die Dämonen mussten fliehen. Also all das, was die Jünger da nicht haben machen können mit den Jungen, mit dem Vater vorhin, haben diese 72 machen können. Da war es plötzlich okay, da ging's auf Jesu Wort hin. Er hat bewiesen, auf mein Wort hin kannst du machen, was ich dir sage, auch ohne wiedergeboren zu sein. Wow. Das war sein Volk. Das waren die Juden. Das waren die Auserwählten Gottes. Also du kannst sagen, okay, vielleicht hat es damit etwas zu tun. Kann auch sein. Aber wir, die wir Jesus kennen, die wir wiedergeboren sind, die wir zu ihm gehören und eins sind, so wie er eins ist mit seinem Vater, wie viel mehr sollen wir die Werke Jesu tun, wie er sie auch getan hat? Auf sein Wort hin. Er sendet uns, so wie sein Vater ihm gesandt hat. Jesus spricht weiter. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan von Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpionen und Macht über alle Gewalt des Feindes. und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Die Auserwählten Gottes. Jeden einzelnen unserer Tage ist in sein Buch geschrieben worden, je diese Welt erschaffen wurde. Halleluja. Freuen wir uns darauf, dass unser Namen in seinem Buch geschrieben sind. Dass er uns eine Wohnung vorbereitet hat. Amen, im Himmel. Und Halleluja. Halleluja. Wie viel mehr wir, die wir Jesus kennen, die er auserwählt hat und mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat, wie viel mehr sollen wir mit aller Gelassenheit und selbstverständlich die Werke Jesu tun. Amen. Wie viel mehr sollen wir selbstverständlich, so selbstverständlich wie die Sonne morgens aufgeht, glauben und empfangen und akzeptieren, dass es so ist, weil er es sagt. Wie viel mehr? Das ist so eine wunderbare Sache. Diese Erkenntnis ist zu wunderbar für uns. Das können wir nicht erfassen intellektuell. Ich meine, ich hoffe, es macht Sinn, oder? Derek würde sagen, es ist das Logischste, was es gibt, Gottes Wort zu glauben. Es ist so logisch, wenn du das betrachtest im Glauben. Kann man diese Worte überhaupt zusammen benutzen? Ja, eigentlich schon. Denn wir haben die Fähigkeit, als wiedergeborene Menschen göttliche Sachen zu begreifen, die unser menschlichen Verstand nicht kapiert. Die Liebe Christi, der über alle Vernunft ist, das können wir begreifen. Das Begreifen ist etwas tiefer als intellektuell zu erkennen. Geistliche Begreifen ist etwas tiefer und fester, weil es eben ewig ist. Ich weiß nicht, was ihr damit anfangen könnt. Oh, Gott, helf euch, irgendwas aus meine Worte was anfangen zu können. Denn es geht über euren Verstand hinaus, genauso wie es über meinen hinausgeht. Aber es ist Wahrheit. Es ist Gottes Wort. Er sagt das und so ist es. Also, wenn wir zurückgehen zu Matthäus, dann sehen wir in der Situation, Jesus in seine große Gnade hat den jungen Knaben geheilt, hat diesen bösen Geist rausgeschmissen, hat ihn geheilt. Halleluja. Viele liebe Grüße von uns, bitte. Also schauen wir mal den Glaubenfluss seitens der Jünger. Es ist überhaupt kein Problem, gell? Ich hoffe, dass du nicht beleidigt bist. Das war nur Spaß. So leben wir heute in unserer modernen Zeit. In Matthäus 17, 19 bis 21, jetzt schauen wir mal diesen Glaubensfluss von der anderen Richtung. Jetzt haben wir erstmal betrachtet von der Richtung der Suchende, der Hilfe gesucht hat. Und obwohl der Vater so auf Jesus fixiert war, ich meine, vielleicht ist es dann, hat sein Glauben dann gereicht. Für den Jüngern hat es nicht gereicht. Aber als Jesus ankam, dann hat er gesagt, ah, endlich, da ist er, okay. Dann hat sein Glauben auch gereicht. Dann konnte er empfangen. Aber dennoch nennt ihn Jesus ein ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Der arme Mann musste so viel tragen für sein Volk. Aber dennoch hat Jesus den Jungen geheilt, den bösen Geist ausgetrieben. Also seine Gnade ist so viel größer als unseren Unglauben. Und ich bin sehr froh drum. Denn wir kämpfen alle mit diesem Unglauben. Wir alle kommen zu Jesus und glauben ihm gar nicht, wenn er was sagt. Aber dennoch besucht er uns, so wie er uns heute besucht. Dennoch arbeitet er mit uns und durch uns, um übernatürliche Wunder zu tun, so wie wir es ihm lassen, so wie wir es zulassen, so wie wir den Mut bringen, den Schritt zu wagen, dann macht er es. Okay, Matthäus 17, 19 bis 21, da heißt es, da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, das möchte ich mal betonen, weil das werdet ihr öfters lesen, wahrlich sage ich euch, wahrlich, wahrlich sage ich euch. Das hört man öfters, dass Jesus so anfängt, wahrlich sage ich euch. Das ist eine hebräische Art, irgendetwas zu betonen. Wahrlich, wahrlich. Man wiederholt ein Wort, um es zu verstärken. Und man hat ziemlich oft diesen wahrlich, wahrlich Gebrauch, aber nur einmal in der Schrift hat man es eigentlich dreimal. Und das ist dort, wo die Engel schreien, heilig, 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 ist der Herr Zebaoth. Dreimal komplett mächtig, unerschütterlich. Und nun Jesus, der die Wahrheit ist, sagt, ich, der die Wahrheit bin, sage dir, wahrlich, wahrlich. Ich, wer die Wahrheit bin, sage dir, wahrlich, wahrlich. Dreimal. Komplett, unerschütterlich, felsenfest. Wenn du sowas liest in deiner Bibel, kannst du dein Leben darauf verlassen. Du kannst dich darauf verlassen, dass das wahr ist, als ob wir das gebraucht hätten. Aber wir brauchen das, scheinbar. Sonst hätte das nicht so immer wieder betont. Aber mit dieser Betonung, wer kann noch daran zweifeln? Ist das eine neue Gedanke? Ich hoffe, dass ihr von diesen Wochenenden weggeht mit einem ganz neuen Respekt für Gottes Wort. Eine ganz neue Einschätzung der Kraft des Wortes. Denn nur darauf können wir unser Glauben bauen. Wegen eures Kleinglaubens, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesen Bergen, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Worte unseres Herrn Jesus Christus. Mächtig. Kleinglauben. Okay, jetzt wollen wir ein bisschen intellektuell spielen und schauen, okay, was ist Kleinglauben? Er sagt, die sind kleingläubig. Bin ich kleingläubig? Das werde ich erst beantworten können, wenn ich überhaupt weiß, was kleingläubig heißt. Also der Glaube ist, wer weiß, wo wir hingehen müssen, um zu sehen, was Glaube ist. Bitte? Hebräer? Gut. Eins, okay. Es gibt aber ein Kapitel, der über den Glaube ist und da finde ich jetzt meine Schriftstelle. Okay, gut. Hebräer 11. Wer hätte das gewusst? Warum habt ihr es nicht gesagt? Oh, ihr Kleingläubigen. Nee. Oh. Entschuldigung. Glaube ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und einen Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich möchte gerne nochmal den Beispiel der Sonne nehmen. Es ist eine Nichtzweifel an dem, was ich nicht sehe. Auch in der Nacht habe ich überhaupt kein Problem damit, dass die Sonne am nächsten Tag aufgeht. Das ist für mich so selbstverständlich. Ich denke nicht drüber nach. Ich denke gar nicht drüber nach, weil das so sicher ist, auch wenn ich ihn nicht sehe. Das ist Glauben. Das ist Glaube. Wenn ich genau das gleiche Zuversicht hätte zu Gottes Wort, dann wäre es ja kein Problem, oder? Dann ist das so selbstverständlich, wie dass die Sonne jetzt morgen wieder aufgeht. Aber so ist es eigentlich. Das ist eigentlich nur ein temporales System, unser Universum, unser Sonnensystem. das vergeht irgendwann mal. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Also wenn wir uns darauf verlassen können, dass die Naturgesetze so sind, wie sie sind, wie viel mehr können wir uns darauf verlassen, dass Gottes Wort so ist, wie sie steht? Siehst du? Respekt vor Gottes Wort. Wir stellen Gottes Wort über die Naturgesetze. Er hat uns ja gezeigt, dass sein Wort über die Naturgesetze steht. Sonst hätte er kein Wasser in Wein verwandeln. Sonst hätte er nicht auf dem Wasser gehen können. Sonst hätten die Situationen im Alten Testament, wo der Sonne und Mond einen ganzen Tag lang stillgestanden sind, die hätte nicht passieren können. Gott stellt sein Wort über die Naturgesetze. Wir haben kein Problem damit zu wissen, dass morgen die Sonne aufgeht. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun. Und größere Werke werdet ihr tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, werde ich tun. Und ihr könnt bitten, was ihr wollt in meinem Namen, und ich werde es tun. Warum ist das ein Problem für uns und der Sonnenaufgang nicht? Wenn ich das in diese Relation stelle, das ist eine riesige Herausforderung für mich, für uns allen. Was wäre, wenn wir Gottes Wort wirklich so glauben würden? Was wäre, wenn es so selbstverständlich für uns wäre? Wir gehen die Straße runter, wir sehen eine Situation, wir hören diese leichte Flüstern des Geistes, geh doch darüber und bete für diese Person. Wir gehen, wir tun das, die werden geheilt, Jubel und Freude bricht auf, eine ganze Erweckung bricht auf, weil wir nur gehorsam waren. Und wir konnten gehorsam sein, weil wir uns so sicher waren, dass es Gott war. Und wir wissen, wenn Gott, der Vater, uns sendet, wenn Jesus uns sendet, dann wissen wir, dass wir tun können, das, wozu er uns gesandt hat. Oh, Halleluja. Was wussten die Jünger? Worauf hätten sie ihren Glauben befestigen können? Die haben gewusst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias Israels, von Gott gesandt. Und das wussten sie bevor diesen Vorfall mit den Jungen. In Lukas 9, 18 bis 20, da heißt es, und es begab sich, als Jesus allein war und betete und nur seine Jünger bei ihm waren, da fragte er sie und sprach, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen, sie sagen, du seist Johannes der Täufer, einige aber, du seist Elia, einige aber, es sei eine der alten Propheten auferstanden. Er aber sprach zu ihnen, wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach, du bist der Christus Gottes. Du bist der Messias Gottes. Er aber gebot ihnen, dass sie das niemanden sagen sollen. Keine gute Werbung meines Erachtens. Und sprach, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Also sie wussten, dass Jesus der Messias Gottes ist. Die wussten, dass Jesus Wunder tut oder Wunder tat, dass er heilt, dass er Dämonen austreibt und sogar die physischen Gesetze überstand. Das wussten sie. Die haben es erfahren mit den Brotvermehrungen, mit dem Aufwassergehen, mit dem Wasser im Wein verwandeln und so. Die haben gesehen, wie er über die physischen Gesetze dieses Universums stand. Wussten sie. War kein Glaube dazu notwendig. Das war logisch. Eins abgehakt, zwei abgehakt. Und sie wussten, dass sie Anteil haben konnten an die Werke Jesu. Die haben ja mitgearbeitet bei der Brotvermehrung. Petrus ist aus dem Boot gestiegen und ist auf dem Wasser gelaufen. Die haben Hand anlegen müssen, als Lazarus von den Toten auferstanden ist. Die haben physisch mitgesehen, mitgefühlt, mitgearbeitet. Also die wussten, dass diese Mitarbeit da war. Nummer 3 abgehakt. Wussten sie. Da war kein Glaube notwendig. Also was war das Problem? Was hatten sie denn für ein Problem? Die wussten so viel. Die Zuversicht, dass sie im Namen Jesu die gleichen Werke tun konnten und sollten, das fehlte. Diese Gewissheit fehlte noch. Sie hatten noch nicht verstanden, was es heißt, ein Nachfolger Jesu zu sein. In Matthäus 10, 24 bis 25. Oh, wir sind sogar gut in die Zeit noch, in der Zeit. Der Jünger steht nicht über den Meister und der Knecht nicht über seinen Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Das haben sie nicht ganz kapiert, obwohl Jesus ihnen das schon einige Male gezeigt hatte. In Johannes 14, 12, das ist das, was ich vorhin zitiert habe, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, spricht Jesus, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist wieder diese Wiederholung. Zweimal sagt er eigentlich das Gleiche. Ihr könnt bitten, was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Dadurch wird der Vater verherrlicht, aber dann wiederholt er sich und sagt, du kannst bitten, was du willst in meinem Namen und ich tue es. Wow. Ich sage, ich kann annehmen, dass sie das nicht kapiert haben. Ich kann das akzeptieren, ohne Probleme, weil ich kapiere das auch nicht perfekt oder komplett. Aber die waren sein Volk, sein auserwähltes Volk. Sie hatten diese besondere Beziehung zu Jesus. Er war ihr Messias, ist zu ihnen gekommen. Obwohl sie noch nicht wiedergeboren waren, hatten sie diese ganz besondere Beziehung, so wie die alten Propheten. Jesus kam zu ihnen. Die Herrlichkeit Gottes kam zu ihnen, ihrem Messias. Und so hatten sie diese besondere Beziehung zu ihm. Und ich meine, deswegen konnten sie auch diese Wunder tun, so wie Jesus sie es aufgetragen hat. Wir sind diejenigen, die an ihm glauben. Ich denke, dieses Wort in Johannes 14 ist nicht nur für seinen Jüngern, sondern es geht darum, wer an mich glaubt. Das ist ein Wort für uns. Es ist ganz, ganz klar für uns. Es ist auch für seine jüdischen Nachfolger, überhaupt ohne Frage. Aber es ist ein Wort für uns. Wer an mich glaubt. Wie viele von uns glauben an Jesus? Okay. Also wir sind dort mit eingeschlossen. Wir sind ein Teil dieses Statements. Wir sind ein Teil dessen, was Jesus sagt. Und hier ist eine von den Stellen, wo ich sage, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Der Wahrheit sagt, wahrlich, wahrlich, dreimal, felsenfest. Es muss uns klar sein, genauso sicher wie die Sonne morgen aufgeht, so sicher ist dieses Wort. Noch sicherer. Denn an dem Tag, wo unsere Sonne nicht mehr aufgeht, wo dieses ganze Sonnensystem einfach brennt und es kommt die neue Himmel und neue Erde, gilt noch dieses Wort. Es ist felsenfest. Es waren ein paar andere Stellen, wo er gesagt hat, hey, du kannst Berge versetzen, wenn du nur ein bisschen Glauben hast. Wir kennen alle die Geschichten vom Feigenbaum. Ich lese ein in Matthäus 21. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an den Weg, ging hin, fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Der arme Baum. Warum er das gemacht hat, kannst du diskutieren. Tatsache ist, er hat es gemacht. Es gibt bestimmt einen Grund. Ich frage ihn mal, wenn ich ankomme im Himmel. Vielleicht fragen wir ihn beide zusammen. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und werf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. In Markus 11 ist das nochmal verstärkt. Also das habt ihr alle schon gelesen, oder? Das ist nicht neu. Markus 11, 20 bis 26, das ist eine Parallelstelle. Und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesen Berge spräche, heb dich und werf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Und jetzt geht er weiter und gibt uns noch einen Schlüssel, einen Kern der Wahrheit, die sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Interessant, dass das jetzt in diesen Zusammenhang kommt. Das ist jetzt nicht mehr im Zusammenhang mit dem Vater unser, wo es eigentlich gehört, sondern jetzt ist es im Zusammenhang mit Gebetserhörungen, Wundertaten, Kraftaussagen, das Reich Gottes vertreten. Es kommt jetzt unmittelbar in diesen Zusammenhang, wo ich sage, wow, es ist so wichtig, dass Jesus das extra hier noch einmal betont. Gottes Wort sagt es noch einmal, wo alles, was ihr bitten werdet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, aber so vergibt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Wenn ihr gegen irgendjemand etwas habt, du sagst vielleicht, okay, na, ich habe nichts gegen jemanden. Wie ist es mit der letzten Person, der dein Auto repariert hat und nicht so ganz das Richtige gemacht hat? Wie ist es mit der Putzfrau, der vielleicht deine Lieblingsvase kaputt gemacht hat beim letzten Putzvorgang? Das sind solche kleine Dinge, so unbedeutend. Aber wenn er sagt, wenn du gegen irgendjemand etwas hast, Matthäus 5, 6, wo es um die Bergpredigt geht, damals hat geheißen, wenn du mordest, wenn du jemanden umbringst und so. Ich sage dir, wenn du nur dich ärgerst, dann ist es genau das Gleiche, als ob du ihn umgebracht hast. Jesus geht ziemlich tief in unseren Herzen hinein. Es gibt irgendetwas, der für Gott sehr wichtig ist, dass wir in eine Demut leben, wo wir uns nicht überheben über Menschen, wo wir nicht richten über Menschen, wo wir nichts gegen jemanden bewahren. Wo wir schnell reagieren, wo wir schnell vergeben, wo wir wirklich schnell sind, unsere eigene Sündhaftigkeit in der Hinsicht zu verstehen und zu kopieren. Erster Korinther 13. Wenn du die Liebe Gottes mal siehst und erkennst, dann erkennst du auch, wie unmöglich das ist, dass du so eine Liebe hast. Aber eigentlich ist nichts unmöglich mit Gott. Patient, kind, does not envy, does not boast, is not proud, is not rude, does not seek his own, is not easily angered, keeps no record of wrongs. Ich weiß, das ist alles Englisch. Aber ich kann das nicht so gut auf Deutsch. Und die Worte auf Deutsch haben eine andere Bedeutung. Und ich habe das auf Englisch auswendig gelernt, es tut mir leid. Ich bin froh, dass Gott Englisch kann. Aber wenn du die Liebe Gottes mal wirklich betrachtest und du lässt das an dir arbeiten, und es ist erstaunlich, Gottes Wort ist Nahrung für unseren Knochenmark. Es ist Gesundheit für unser ganzes Fleisch. Gottes Wort ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Gottes Wort dringt durch und unterscheidet zwischen Mark und Bein, Seele und Geist. Gottes Wort offenbart die tiefe Motivationen unseres Herzens. Gottes Wort ist das, worauf unser Glaube wächst. Nur Gottes Wort macht all das für uns. Es ist unser tägliches Brot. Und nur aus Gottes Wort erfahren wir, wer wir sind in Christus Jesus. Nur aus Gottes Wort, wenn ich das jetzt so betrachte, ihr werdet total vergessen haben, bis zur Abendessen oder spätestens bis zur Nachtisch, werdet ihr total vergessen haben, welche Schriftstellen haben wir denn heute betrachtet? Hast du es aufgeschrieben? Ihr könnt auch übrigens nachher bei uns am Büchertisch so den MP3-CD bestellen. Das haben wir gar nicht gesagt, gell? Aber das ist möglich, das nehmen wir alles auf. Aber wenn ich das jetzt 10-mal morgen lese, das ist christliche Meditation. Das ist nicht, wo du dich hinsetzt und so, sondern das ist dort, wo du eine Schriftstelle liest und dann liest du es noch einmal. Wo du sagst, Jesus antwortete, hab Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spreche, hebt dich und werft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Okay, das muss ich nochmal wirken lassen. Habt Glauben an Gott. Also dann fange ich damit an. Okay, habt Glauben an Gott. Was bedeutet das? Habt Glauben an Gott. Dann sage ich, Herr, zeig mir, was das bedeutet. Habt Glauben an Gott. Ich könnte eine gute halbe Stunde mit diesem einen Satz mich beschäftigen. Habt Glauben an Gott. Ja, was ist Glauben? Zuversicht. An dem, was ich nicht sehe. Hoffnung. Was ist Glaube? Sonnenaufgang. Okay, jetzt kommt's langsam. Wenn ich Glauben an Gott habe, dann kann ich sagen zu diesen Berge, heb dich auf und werf dich ins Meer. Ich war in Portugal, das war in etwa 84. Wir hatten eine Einladung aus Portugal, wir sollten kommen, wir sollten sie Lobpreis beibringen. Wir hatten portugiesische Mitarbeiter, das war hier in Deutschland bei Schneidsee, war damals unser Ostteam, das war alles sehr geheimnisvoll. Und diese Mitarbeiter haben uns, wir haben Lieder übersetzt und sie hat es uns phonetisch beigebracht. So hatten wir ein kleines Büchlein gemacht, wir hatten diese Lobpreislieder, sind nach Portugal gegangen. Ich hatte ein Problem. Ich war zwar Musiker, aber ich hatte ein Problem, wenn ich vor einer Gruppe von Menschen stand, die ich nicht kannte, dann kriegte ich solche Atemnot, dass ich nicht sprechen konnte. Nicht singen konnte. Und das habe ich ziemlich gut verdeckt gehalten in unserer Gruppe. So, wir waren so 35, wir kannten uns alle, das ging so. Aber dann wurde ich mit in diese Lobpreisgruppe einbezogen. Wir haben uns vorbereitet, ging alles gut. Aber da waren wir in Portugal schon, etwa 2 Stunden vor unserem ersten Auftritt, vor 1000 Leute. Und ich habe den anderen gesagt, Leute, es tut mir leid, ich kann das nicht. Ich habe so viel Angst. Ich kriege jetzt schon Atemnot und ich weiß, das wird nicht klappen. Wir waren, glücklicherweise waren wir ziemlich nah am Meer. Und so haben die gesagt, ja, nehmen wir doch diesen Berg und schmeißen wir es ins Meer. Und ich sag dir, das war ein Berg für mich. Die haben für mich gebetet, die haben Autorität genommen, die haben gesagt, du Berg, du diese Angst, diese Atemnot, heb dich, wir werfen dich ins Meer. Und es war vorbei. Ich konnte ohne Probleme mein Alles geben in dieser Lobpreiszeit. Und seitdem habe ich sie eine riesige Freude, Gott zu loben, zu preisen, sein Wort zu verkündigen. Halleluja. Halleluja. Ich bin immer noch nervös, wenn ich euch sehe. Ihr Helden Gottes. Halleluja. Aber ich habe auch so eine riesige Freude, mit euch zu sein. Preist dem Herrn. Okay. Die Berge können verschieden sein. Ein Berg kann alles Mögliche sein. Alles für dich ein Berg ist, alles was für dich ein Berg ist, gehört ins Meer geschmissen. Amen. Wir haben es ein bisschen schwieriger. Wir müssen über die Alpen erstmal heben, bis wir ins Meer kommen. Aber der Chiemsee kann schon einiges erfassen. Also das ist nicht so weit weg. Bayern, vielleicht habt ihr einen See in eurer Nähe. Kommt drauf an, wie groß der Berg ist, oder? Gott ist sehr praktisch. Gottes Wort ist sehr praktisch. Er sagt uns nichts, was er nicht meint. Halleluja. Also wir haben jetzt nur ein paar Minuten, bevor wir zu Abendessen gehen. Aber ich denke, ein praktisches Gebet wird sein. Ich gebe dir jetzt 4 Punkte eigentlich. Eine Art und Weise, wie du dich praktisch vorbereiten kannst, um deine Berge zu versetzen. Erstens sollst du um das Thema Vergebung dich ein bisschen bewegen. Amen. Du sollst wirklich schauen, habe ich irgendetwas gegen irgendjemanden? Und ich würde vorschlagen, dass du weitergehst und dass du fragst, hat jemand anders etwas gegen mich? Denn es steht auch geschrieben, wenn du zu Gott kommst und du bringst deine Opfergabe und dort daran denkst, dass jemand gegen dich etwas hat, dann geh doch zuerst zu ihm und versöhne dich mit ihm und dann komm und bringe dein Opfer. Das ist ein bisschen umgekehrt. Irgendjemand hat irgendetwas gegen mich. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum vielleicht. Vielleicht ist das eine Eifersucht, die sie haben. Oder vielleicht habe ich wirklich irgendetwas getan in meiner Unsensibilität, das sie verletzt hat. Das kann gut sein, weil ich bin nicht der sensibelste Typ. Und manchmal gehe ich ziemlich grob mit Leuten um, ohne es zu wissen. Weil ich bin ein Projektmensch, ich bin sehr fokussiert, ich bin ein Systemanalytiker. Gib mir ein Problem und ich bin in dem Problem so gefangen, bis ich eine Lösung finde, dass ich gar nicht merke, was um mich herum passiert. Und so kann es wirklich gut sein, dass ich grob mit anderen umgehe. Ich sage, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe. Das ist eine Charakterschwäche. Das gebe ich zu. Und es ist schon vorgekommen in meinem Leben, dass es wirklich so war. Gott hat es mir gezeigt. Und manchmal habe ich gar nicht gewusst, was ich gemacht habe. Wirklich wahr. War total ohne Absicht, aber dennoch habe ich jemanden verletzt. Und ich musste zu ihnen hingehen und sagen, du, ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich merke, ich habe dir wehgetan. Und ich möchte dir sagen, dass es mir wirklich leid tut. Und wenn du mir hilfst, dann versuche ich das nicht mehr zu machen. Und was das freisetzt, ist manchmal erstaunlich. Also such in beide Richtungen. Wir haben auch diesen Glaubensfluss von beide Richtungen angeschaut. und die Vergebungsfluss genau gleich. Schau es dir von deiner Perspektive an und dann schau es von einer Außenperspektive an, ob da nicht irgendwas ist. Okay? Du musst nichts erzwingen, aber ich denke, der Herr ist doch treu. Der sagt dir, wenn irgendwas ist. Und dann das Zweite, das war der erste Schritt, Vergebung. Ganz große Überschrift, Vergebung. Zweite ganz große Überschrift, Glaube bekennen. Herr, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich glaube dein Wort. Und Herr, vergib mir, wo ich dein Wort nicht geglaubt habe. Vergib mir, wo ich die Reichtümer deines Reiches nicht richtig eingeschätzt habe oder geschätzt habe. Also glauben, bekennen. Und dann das Dritte ist, Gott ist so praktisch, du musst mal spezifisch sein. Was willst du denn von ihm? Oh Herr, bitte bewege alle Berge aus meinem Leben. Er sagt, ja, was meinst du denn? Dann sag genau, was es ist, das du willst. Sei wirklich spezifisch. Sag, was du von ihm empfangen möchtest. Herr, ich möchte frei sein. Bei mir war es ganz klar. Herr, ich brauche Befreiung von dieser Atemnot, dieser Angst vor Menschen. Ich brauche Befreiung, um dir hier zu dienen. Eigentlich hätte ich das ja Monate davor sagen können. Dann hätten sie vielleicht jemand anders gewählt für diesen Dienst. Aber Gott in seiner Gnade hat meine Scheue, meine Angst benutzt, um mich letztendlich zu befreien. Und das Vierte ist dann das Empfangen. So wie wir hier in Markus gelesen haben, das ist eine wunderbare Schriftstelle. Das sind Sachen, die einige Denominationen ablehnen, andere hervorheben und sagen, so ist es, du sagst es, du kriegst es, ab und zu, oder Amen, das ist alles, was du brauchst, sag es und du kriegst es. So einfach ist das nicht, weil es eine Glaubenssache ist. Er sagt, habt Glauben an Gott. Das ist die Voraussetzung. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spreche, heb dich und werf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Halleluja, Amen. Aber vergiss nicht die Voraussetzung. Habt Glauben an Gott. Also, was ist unsere erste Priorität? Wir wollen unser Glauben wachsen lassen und das passiert durch seinem Wort. Oh, Halleluja. Wollen wir zusammen beten, dass der Herr euch erstens mal zeigt, was die Berge sind und zweitens, dass er uns allen hilft, diese Berge zu versetzen? Jetzt heute Abend nach dem Abendessen möchte ich Gott bitten, dass er uns einfach besucht. Ich weiß nicht, wie viele von euch Heilung brauchen, wie viele von euch Befreiung brauchen, wie ich euch einschätze. Ist das nicht der große Befreiungsabend, wo Dämonen mit Schreien und Kriechen rausfliegen müssen? Es kann schon passieren, aber wie ich euch einschätze, ihr seid die Krieger und Kriegerinnen Gottes, die sich vorbereiten lassen für das, was Jesus mit uns vorhat. Es kann sein, dass es anders ist. Ich bin offen. Ich habe keine Angst davor. Du sollst auch keins haben. Aber ich habe auch das Empfinden, dass der Herr mehr Heilung schenken möchte. Ich habe das Empfinden, dass er euch so lieb hat, dass er euch einfach beschenken möchte, dass wir seine Herrlichkeit noch einmal sehen, dass wir in seine Heiligkeit hineinkommen, wo wir vielleicht Buße tun müssen. Ich möchte uns ermutigen, wenn wir heute Abend zusammenkommen, in der Zeiten der Lobpreis, wenn du so bist, vielleicht hast du gemerkt, ich musste mich hinknien, hier einige Male vorhin. weil mir so bewusst war, dass ich in der Gegenwart der König aller Könige war. Und ich würdigte ihn durch meine Niederknien, ganz bewusst, aber ich konnte fast nicht anders. Und ich möchte uns ermutigen, auch mit unserem Körper unsere Ehrerbietung auszudrücken. Also wenn du raus musst aus den Sitzreihen und so, dann geh aus den Sitzreihen hinaus und knie dich nieder, wenn der Bedarf da ist. Oder leg dich auf den Boden oder tanze oder was auch immer. Aber wir wollen ihn einladen. Das ist ein falsches Wort. Wir wollen ihm eine Freude machen. Wir wollen ihm loben und preisen. Er soll einen Lächeln auf sein Gesicht haben. Er soll sich freuen, mit uns zu sein heute Abend. Denn er will uns beschenken. Und wir sollen mit Glauben zu ihm kommen. Mit Freude zu ihm kommen. Nicht deutsch, sondern göttlich. Wir sind nicht in erster Linie Deutsche. Meine Mutter ist geborene Schmidt aus Mannheim, also ich gehöre dazu. Okay? Sondern wir wollen als seine Kinder vor ihm kommen. Wir wollen vor ihm feiern. Halleluja. Okay. Stehen wir doch miteinander auf. Oh Jesus, Herr, du bist so gut. Und Vater, du weißt mit jedem Einzelnen von uns, was für Berge wir mit uns herumschleppen. Du weißt, Herr, was für Lasten wir mit uns rumtragen. Mit welchen Krankheiten und Schwächen wir kämpfen. Jesus, du kennst das alles. Du kennst, wenn wir unter dämonische Einflüsse leiden. Und so, Herr, bitte ich dich, dass du uns allen jetzt hilfst, dass du jeden Einzelnen jetzt ansprichst. Halleluja. Everyone, jeder Einzelne ist mein Kind. Mit jedem Einzelnen werde ich reden. Mit jedem Einzelnen will ich Gemeinschaft haben. Öffnet euer Herzen zu mir, spricht der Herr. Ich bin da. Halleluja. Vorhang auf. Leute, Vorhang auf. Danke, Jesus. Danke, Vater, dass du das tust. Danke, Vater, dass du das tust und dass du uns hilfst, diese Berge ins Meer zu werfen. Herr, danke, dass du praktisch mit uns umgehst heute. Herr, dass du uns befähigst, dass du uns lehrst, dass du uns beibringst, was es bedeutet, die Berge zu versetzen, Herr. Die Berge ins Meer zu werfen. Danke, Jesus. Egal wie weit das Meer ist von uns her, das ist für dich überhaupt kein Problem. Danke, Jesus. Herr, schenke uns jetzt eine schöne Abendbrotzeit, Vater. Schenke uns eine schöne Pause. Ich bitte, Herr, dass du an uns wirkst, dass du hilfst, dass du mit uns sprichst während dieser Zeit. Wir empfangen, Vater, von dir. Wir empfangen, Jesus, das, was du uns sagen willst. Wir empfangen deinen Heiligen Geist und wir danken dir, dass du bei uns bist, Herr. Halleluja. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen.